Ich freue mich, dass ich hier heute Abend stehen darf. Ich heiße Adnan mit Vorname, Al-Masud Nachname. Das weiß ich, klingt nicht so besonders schwedisch. Ich komme ursprünglich aus Syrien. Ich bin in Damaskus geboren und dort aufgewachsen. Mein erstes Studium habe ich als Biophysiker absolviert. Ich bin nach Deutschland gekommen, um weiter zu studieren. Hier habe ich mein Studium als Informatik absolviert. Und in diese lange Reise und Weg hat mich der Herr begegnet, aus lauter Gnade, und mich in seine Gemeinde aufgenommen. Diese Liebe, diese Gnade, die ist mir unerklärlich. Ich habe auch eine Frau und 4 Kinder, wie du das gesagt hast. Ich wohne nicht weit von hier, in Filderstadt. Ich leite auch 2 arabisch sprechende Gemeinden, die eine sich in Stuttgart befindet, die andere in Heilbronn. Das kam nur zustande, da ich, seit ich Christ geworden bin, ich war auch viel unterwegs, habe ich den Leute besucht, auf der Straße, zu Hause, egal wo der Herr mich hingeführt hat. Und so entstand diese ungeplante Gemeinde. Erstmal, wir waren mehrere Hauskreise an vielen verschiedenen Orten und entstand dann letztendlich 2 Gemeinden. Wir treffen uns Sonntag in Stuttgart, am Samstag eben Samstag in Heilbronn, und freue mich, dass der Herr, vor allem, ich freue mich, dass ich diese große Name dienen darf, obwohl das ich nicht verdient habe. Ich war ein Feind, dieser Herr, und jetzt darf ich ihm dienen. Amen. Vielen Dank. Heute ist der erste Abend von 3. Ich merke, wie es da draußen, muss ich erstmal sagen, es geht uns in diese 3 Abende um den Islam. Islam ist jetzt nicht mehr irgendeine Religion, der anderen Kontinent gehört, ist einfach da. Egal wo man hingeht, es ist einfach da, in der Schule, im Betrieb, teilweise zu Hause, als Freund, als Bekannter, egal, als Nachbar, ist einfach da. Und mir liegt so sehr am Herzen, dass mindestens die Christen darüber Bescheid wissen sollen. Weil da draußen wird, ich sage bewusst, eine falsche Aufklärung geben. Denn Leute sind falsch aufgeklärt, beziehungsweise total unaufgeklärt. Und je mehr der Mensch sich in einer Sache nicht kennt, je mehr die Sache wird gefährlicher. Mir liegt nicht nur, mir liegt am Herzen nicht die Informationen, sondern wirklich als Christen, und das freut mich, ich habe heute auch miterlebt, wie lebendig ihr seid. Ihr habt eine große Aufgabe in der Welt. Mag sein, da draußen, man darf arbeitslos werden, aber nicht im christlichen Glaube. Und wenn diese Leute, und ich meinte die Muslime, wenn sie von ihnen, von euch nicht die Wahrheit hören, wo sollten die das dann eben hören? Ich habe mir gewünscht, als ich kam nach Deutschland, dass ich einen Christ treffe. Das war nicht der Fall. Weder in meinem Studium, noch auf der Straße, noch irgendwo. Kein Christ ist da. Erst als ich selber Christ geworden bin und ich habe eine Gemeinde gesucht und Gemeinde gefunden, dann haben sie gesagt, Gott sei Dank, doch gibt es Christen. Aber sind sie in der Gemeinde. Eine Kollege in der Firma, ich seit Sommer 2006 angestellt bei Bad Liebenzell Mission, aber ich war erstmal berufstätig in meinem Beruf. Und ein Kollege, der hat sich getraut, nach 2 Jahren mir zu sagen, dass er Christ ist, als er hat gemerkt, dass ich Christ bin.
Ah, okay.
Und das finde ich schade. Okay. Heute Abend, wie ich gesagt habe, es geht uns um den Islam. Und ich habe mir gedacht, wir machen so, wenn sie einverstanden sind.
Du brauchst beide Hände.
Ja. Oh ja.
Ja.
Oder ich kann gut schreien. Ich habe ein Ziel. Mit Ihnen, mit euch, und zwar, dass letztendlich, wie kann ich als Christ die frohe Botschaft an die Muslime weitergeben? Das ist ganz wichtig. Aber um dieses Ziel zu erreichen, und das wäre ein dritter Abend, um dieses Ziel zu erreichen zu können, wir müssen erstmal wissen, mit wem wir zu tun haben. Die Grundkenntnisse, welche Unterschiede da sind und warum reagiert ein Muslim bei einer bestimmten Sache oder anderen Sache so. Warum er ist aggressiv, warum er ist, kann bestimmte Sachen überhaupt nicht akzeptieren und reagiert gleich so stark ablehnen. Daher, und ich werde das mit Ihnen, mit euch wirklich Schritt für Schritt das machen. Am letzten Abend, wie gehe ich mit dieser Sache um, wie kann ich mit einem Muslim über die Glaube reden und ihn zu Jesus Christus gewinnen. Aber erst, wie ich sagte, wir müssen die Grundkenntnis erstmal kennenlernen, am ersten und zweiten Abend. Daher habe ich mir gedacht, am ersten Abend mache ich einen Vergleich. Ein sachlicher Vergleich anhand der Bibel und der Koran. Ich habe hier die Bibel, Luther-Übersetzung, Koran, das ist Goldmann Verlag. Mach mal einen sachlichen Vergleich. Ich höre da draußen immer mehr und mehr. Und teilweise jetzt ist es, ich kann das selber nicht fassen, aber das ist wahr. Jetzt die Staat, die Regierung, die will mit aller Macht und aller Kraft ihre eigenen Kinder in die Schule beibringen, im Unterricht, dass der Islam und Christentum dasselbe ist. Eigentlich, die haben dasselbe Ziel, die glauben an denselben Gott, nur ist es nur ein bisschen unterschiedliche Denkweise her. Ansonsten ist alles gleich. Ich weiß nicht, was wollen die damit erreichen, mit so einer Lüge in die Schule den Kindern beizubringen. Aber das endet nicht gut so. Das weiß ich. Ich werde heute, da draußen wird immer auch, und den Muslimen, die sagen auch mit lauter Stimme, unsere Allah ist auch euer Gott, wir meinen auch dasselbe, wir glauben an alle Propheten, wir glauben an euer Isa, und die meinen damit Jesus Christus, und wir werden zusammen verstehen, wirklich ist es so, wie ich sagte, sachlich anhand der Koran und der Bibel. Wie ihr weißt, die christliche Glaube wurde direkt von Jesus Christus auf einem bestimmten Fundament gebaut. Das war ein Lied so ähnlich, er ist ein Fels. Als Petrus sagte zu ihm, du bist der Messias, du bist Gott auf der Erde, und er sagte, auf diesem Fels baue ich meine Gemeinde. Das ist der Fundament, was Jesus Christus gemacht hat. Jesus ist nicht irgendein Prophet, er ist nicht irgendein Mensch, sondern Gott auf der Erde. Und auf diese Fels baut Jesus Christus seine Gemeinde. Circa 600 Jahre später kam Mohammed mit seinem Koran und er hat die gesamte christliche Glaube zu nichtig erklärt. Das werden wir am zweiten Abend, dass es genau ein bisschen tiefer reingehen in die Lehre. Alles, was die Christen glauben, das ist ob ein Irrtum oder ein Lüge. Daher ein Muslim betet mindestens fünfmal am Tag den ersten Surah Al-Fatiha. Al-Fatiha, von Wichtigkeit her, ist es so wie Vater unserer bei den Christen. Und ich sage das mindestens fünfmal am Tag, weil einer Gläubige, der Muazzin ruft fünfmal am Tag und einer Gläubige soll eigentlich fünfmal am Tag beten. Al-Fatiha wird nicht nur im Gebet gebetet, sondern bei jeder Gelegenheit. Auch wenn man einen Vertrag abschließt, wenn man heiratet, wenn jemand stirbt, egal welche Situation. Aber der Inhalt sieht ein bisschen anders aus. Heißt nicht, vergib mir meine Schuld, die ich den anderen vergebe und so weiter und so fort, sondern heißt im Al-Fatiha, man bittet Allah um Bewahrung von dem biblischen Lehren. Man sagt im Al-Fatiha, führe uns nicht den Pfad. Hier, diesen Pfad. Und wie bezeichnet den Koran den Leute, die an diese biblische Lehre glauben, heißt, die du sonst, nicht die du sonst, zwischen Klammern sind die Juden, oder die in die Irre gehen, zwischen Klammern sind die Christen. Man bittet Allah um Bewahrung von der biblischen Lehre tagtäglich. Nicht bloß nicht die, die diese verfluchten Juden oder die, um die im Irrtum sind, nämlich die Christen. Daher, das kann nicht sein, dass dieselbe Person hinter zwei verschiedene Lehre steht, die eine dem anderen total widerspricht und stark ablehnt. Das war eigentlich eine von den Gründen, von starken Gründen, die mich zu der wahren Gott geführt hat. Das ist eine von diesen Sachen, dieser Vergleich. Deswegen jetzt mache ich mit Ihnen, mit euch, dieses Vergleich anhand des Koran und der Bibel. Habe ich mir gedacht, ich nehme mir ein paar Eigenschaften von Gott und von Allah und vergleichen wir zusammen diese Eigenschaften. Ich werde Ihnen euch überlassen, zum Schluss festzustellen, wer ist dieses Allah. Wir schauen, ob das Allah ist, es wirklich Gott ist, dann wo bleibt der Unterschied? Falls doch nicht, dann eben wer ist dieses Allah? Okay, so? Drei, vier Eigenschaften von beiden. Ich beginne mit der Bibel. Die Bibel hat uns berichtet von einer Person. Jetzt werde ich gleich eure Bibelkenntnisse prüfen. Der von Anfang an immer noch listig ist, war und noch immer da. Wer ist diese Person? Satan. Wo steht das? Amen, ja. 1. Mose, Kapitel 3 und Vers 1. Heißt, aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde und so weiter und so fort. Und wer ist diese Schlange? Wo steht das? Eben, wir machen einen sachlichen Vergleich. Wir schauen, was die Bibel sagt und wir schauen, was der Koran sagt. Wiederum, wir schauen wirklich, wer ist diese Schlange. Die Bibel erklärt uns wiederum, wer ist diese Schlange. Zum Beispiel reicht uns vollkommen aus, ein oder zwei Verse können wir nehmen, zum Beispiel Offenbarung, Kapitel 12. Offenbarung, Kapitel 12, Vers 9, heißt, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange. Er spricht von der alten Schlange. Aber die ist eine große Drache geworden. Warum? Wieso? Weil zwischen Adam und Eva und bis heute hat so viel Mensch und seine Macht, so viel Blut hat er im Prinzip unter seiner Macht. Er ist richtig ein Drache geworden. Jetzt, die Bibel nennt er ihn mit dem Namen, die da heißt Teufel und Satan. Also, die Schlange ist der Teufel und der Satan. Und Teufel und Satan hat ein großes Ziel vor sich. Was sagte die Bibel? Der die ganze Welt verführt. Nicht ein Kontinent, nicht ein Land, nicht ein Volk, sondern die gesamte Welt. Er hat ein großes Ziel vor sich. Er will die gesamte Welt verführen. Und er wurde auf die Erde geworfen. Also viel Spaß. Satan hat ein Ziel vor sich. Großes Ziel. Also er ist listig von Anfang an. Der Koran berichtet uns auch von einer Person, die von Anfang an listig war und immer noch. Dritte Sura, Vers 55 heißt, sie waren listig Und Allah war listig, Allah ist der listigste von allem. Sie waren listig, Allah war listig, Allah ist der listigste von allem. Sogar der Koran sagt, warnt den Leute von dieser Sache und sagt der Koran, dass keiner ist sicher vor der List Allahs. Und wer sich fühlt sicher vor der List Allahs, dieser Mensch, dieser Volk, er wird verloren gehen. Das ist sein Untergang. Sura, 7. Sura, Vers 100, heißt, nur ein Volk, das dem Untergange geweiht ist, hält sich sicher vor der List Allahs. So ein Allah ist. Also, wie versteht der Islam, beziehungsweise wie kommt der Islam mit dieser Aussage aus dem Koran zurecht, dass Allah der listigste von allem ist? Ihr Glück, Sie müssen nicht mit dieser Sache zurechtkommen. Aber wie kommt den Muslimen zurecht, dass Allah ist der listigste von allem ist? Hier muss ich Ihnen euch kurz erklären, im Islam gibt es den Koran, das ist der ihre heilige Buch. Übrigens, den Koran zu übersetzen, das ist Tabu, das ist untersagt, das ist ein anderes Thema jetzt. Das gibt es den Koran, ihre heilige Buch, und parallel vor dem Koran gibt es Al-Hadith. Man sagt auf Arabisch Al-Hadith Sharif. Übersetzt auf Deutsch die heilige Rede. Was heißt Al-Hadith? Das ist Rede. Welche Rede? Das ist Mohammed Rede. Im Al-Hadith befindet sich Mohammeds Biografie. Wo, was, wie hat er gelebt? Was hat er gemacht in einer oder anderen Situation? Plus die Erklärung für den Koran. Daher Al-Hadith ist es fast genauso heilig wie der Koran. Und die arabische Welt, die islamische Welt, über 90% von Scharia, islamische Gesetz, die kommen aus dem Hadith, nicht aus dem Koran. Weil Al-Hadith erklärt den Koran. Also, wie kommt jetzt der Muslim zurecht mit dieser Aussage, dass Allah der listigste ist? Da kommt Al-Hadith und erklärt diese Aussage. Al-Hadith-Schreiber, ihr werdet heute Abend nicht nur meinen komischen Namen hören, es gibt viel mehr. Diese Namen, die ihr werdet von mir hören, die sind in islamischer Welt sind sehr, sehr berühmt. So ähnlich und bekannt, so ähnlich, wenn ich zu einer Christ sage, Jakobs Brief oder Petrus Brief, dann jeder weiß Bescheid. Und das ist genau so hier. Al-Hadith-Schreibername Tabari, Band 2 und Seite 290, heißt, er erklärt diese Sache so. Er meinte Allah, ist seine List in seiner List stärker als alle zusammen. Und das ist unsere Stärke. Man sieht das nicht negativ, sondern man sieht das positiv. Ähnlich schreibt auch Al-Hadith-Schreiber. Ich habe nur Namen erwähnt, das sind mehrere Namen, nur die berühmten Namen. Viele, viele andere, die haben auch ähnlich geschrieben. Al-Hadith-Schreiber namens Zamakhshari, bewusst nicht, wo das auch steht, Band 1 und Seite 432, heißt, Allah ist der listigste von allem. Darauf sind alle Muslime stolz. Also man sieht das nicht negativ, man sieht das positiv. Man ist stolz, an so solche Allah zu glauben zu dürfen, der so in seiner List so mächtig ist. Er kann alles hinkriegen durch seine List. Man kann stolz auf so solche Allah zu glauben zu dürfen. Darauf erlaubt auch Mohammed in viele Beziehungen den List und den Betrug. Zum Beispiel schreibt der Al-Hadith-Schreiber Name Al-Bukhari. Al-Bukhari ist der berühmteste. So zum Beispiel unter den Briefen in dem Evangelium, in dem Bibel, Neue Testament, die Paulusbriefe sind die berühmteste Briefe. Al-Bukhari ist der berühmteste Name im Al-Hadith. Al-Bukhari, Hadith Nummer 157, dasselbe schreibt er auch, Hadith-Schreiber Name Muslim und Hadith Nummer 18. Und auch dasselbe schreibt er, Al-Hadith-Schreiber Name Abu Dawud, Hadith Nummer 92. Alle drei sagen, Mohammed sagt, Der Heilige Krieg bedeutet List und Betrug. Das Wort Heilige Krieg, diese Übersetzung, das ist eine sehr armselige Übersetzung. Auf Arabisch heißt Jihad. Heiliger Krieg klingt so, als irgendwo am Front einer kämpft gegen den anderen. Jihad hat eine andere Bedeutung. Jihad, alles was dient dem Islam, ist es Jihad. Alles was ist gut für den Islam, ist es Jihad. Und Heiliger Krieg, Jihad, hat viele Gesichter. Wir werden später nochmal drauf kommen. Also, man sieht das nicht negativ, sondern positiv. Trotz des entstand in der islamischen Welt zwischen diesem kleinen gläubigen Mensch und diesem allmächtigen Allah, der so mächtig in seiner List ist, ein Missvertrauen. Wie kann ich trotzdem Vertrauen haben? Da werde ich hier Ihnen euch berühmte Geschichte erzählen, die im Al-Hadith stehen auch. Das haben wir auch mit Stolz in der Schule gelernt. Zum Beispiel, eine Geschichte steht in Al-Hadith, es ist mehrere Bücher, im Buch Ibn al-Kathir, das ist Band 2 und die Seiten waren 461 bis 462, bewusst nenne ich das, wo das steht, ging es um einen Mensch, der hieß Abdullah bin Rawaha, ihr müsst den Namen nicht merken, er war ein Freund von Muhammad. Dieser Abdullah bin Rawaha war ziemlich alt und ging es ihm schlecht. Er kam nach Hause und weinte. Seine Frau fragte ihn, seine Frau weinte auch und fragte ihn, warum weinst du? Er hat zu seiner Frau gesagt, warum weinst du selber? Die hat zu ihm gesagt, ich habe dich gesehen, du weinst, deswegen habe ich geweint. Aber warum weinst du selber? Und dann sagte er hier, weil er hat uns gesagt, und er meinte Mohammed, wir werden alle in die Hölle reingehen. Das steht im Koran. Das ist nicht unser Thema heute. Aber weil ich das erwähnt habe, ich werde das ein Vers ein bisschen vorlesen. Ihr werdet alle in die Hölle reingehen. Er hat uns das gesagt, aber er hat uns nicht gesagt, wie kommen wir jetzt aus der Hölle wieder raus. Und jetzt kommt seine berühmte Wort. Das ist einer von den besten Freunden von Mohammed. Und sagte, wahrlich, wahrlich, wenn ich einen Fuß im Himmel habe und einen Fuß außer dem Himmel habe, ich traue Allah nicht, weil er ist hinterhältig und listig. Aber er meint im guten Sinn, aber wie soll ich ihm vertrauen? Noch krasser, noch heftiger, hat dasselbe Wort Abi Bakr. Der Name Abi Bakr, das ist der erste Khalifa. Mohammed starb und man sagt auf Deutsch Khalifa. Khalifa heißt Nachfolger auf Deutsch. Das ist ein arabisches Wort, heißt Nachfolger. Mohammed starb und kam der erste Khalifa Abi Bakr. Er gleichzeitig der erste Schwiegervater von Mohammed. Mohammed hatte mehrere Schwiegervater gehabt. Okay. aber er ist der berühmte Schwiegervater, weil seine Tochter Aisha, die war 6 Jahre alt, als Mohammed hatte sie geheiratet. Er war knapp 50 Jahre alt. Okay. Abu Bakr war selber der Führer für die gesamte islamische Welt und auch kurz vor seinem Sterben hat er das Wort gesagt, wahrlich, wahrlich, wenn ich einen Fuß im Himmel habe und einen Fuß außer dem Himmel habe, ich traue Allah nicht, weil er ist listig. Eine Katastrophe. Mohammed selbst, schreibt der Bukhari, Band 5 und Seite 266, sagte, Mohammed sagte, bei Allah, er schwört bei Allah, selbst wenn ich sein Apostel bin, ich weiß jetzt nicht, was Allah mit mir tun wird. Keine Gewissheit, keine Sicherheit, keine Geborgenheit, nichts davon. Jetzt, mir geht es um diesen Vergleich. Erinnern Sie sich an den Vers von Surah 3, Vers 55? Heißt, Sie waren listig und Allah war listig, aber Allah ist der listigste von einem. Wer ist dieser Sie? Wer ist diese Sie?
Die Muslime.
Nein, das ist der Beste.
Eine Schlange. Eine Schlange.
Nein, Allah ist noch listiger, das ist kein Problem.
Die Christen.
Wie bitte?
Die Christen.
Fast. Erstmal die Juden. Wieso? Liebe Geschwister, um das zu verstehen jetzt, muss ich euch Ihnen das erklären. Der Koran existiert. Haben Sie Ahnung, warum der Koran existiert? Haben Sie Ahnung, warum der Koran existiert?
Weil Mohammed keine Christen
kennengelernt hat,
die das Evangelium gesagt
hat. Ah, es gibt viele, die heiraten heute auch Christen und irgendwas. Weil die Bibel existiert. Wäre keine Bibel geben, wäre auch kein Koran geben. Warum und wieso? Weil wir haben vorher gelesen in der Bibel, Satan hat ein großes Ziel vor sich. Er will die gesamte Welt verführen. Also, und in der Bibel befindet sich Gottes Rettungsplan für alle Menschen, ohne Ausnahme. Gott aus lauter Liebe sah, dass die Menschen verloren. Jeder tut die Sünde, heißt die Bibel, der Sündelohn ist tot und jeder macht Sünde. Wer ohne Sünde ist? Keiner, sagt die Bibel. Aber Gott aus lauter Liebe, weil Gott ist eine Liebe, gefällt ihm auch nicht. Er hat keine Freude, wenn ein Mensch verloren geht, sondern das tut ihm weh. Aber er ist gerecht und muss ihn bestrafen, wenn er eine Sünde macht. Aber er hat uns, den Menschen, nicht im Stich gelassen und er machte einen Rettungsplan für uns Menschen. Dieser Rettungsplan begann von Ewigkeit an und bleibt bis der Ewigkeit. Also, Gott aus lauter Liebe machte einen Rettungsplan für uns Menschen. Alle Menschen. Und Jesus Christus am Kreuz hatte diesen Plan voll beendet. Einer von seinen letzten Worten sagte, es ist vollbracht. Es ist nicht mehr zu machen. Der Weg ist frei. Und der Vorhang ist zerrissen von oben nach unten. Wir brauchen nur dazu, Ja zu sagen. Das ist alles. Aber vom ganzen Herzen. Was denkt ihr? Satan hatte vor, die gesamte Menschheit zu verführen. Und jetzt Gott macht den Rettungsplan und der Weg ist es frei für uns. Und sagt, oh, wie schön, dann macht er so und zieht sich zurück. Oh, jetzt Gott rettet alle Menschen. Wie schön. Und dann schaut er nur zu. Denkt ihr das so?
Ja.
Der ist aggressiv und gibt nicht auf. Er stellt im Prinzip einen Gegenplan. Ihr werdet mit mir am nächsten Abend feststellen, warum sage ich das. Gegenplan. Das ist volle Überzeugung. Er stellt einen Gegenplan. Kommen wir auf den Koran zu. Alles, was im Koran ist, tutti completi, kommt aus. Okay. Ich werde versuchen, Piano zu reden. Okay, alles was im Koran ist, kommt aus unserer Bibel. Allerdings mit viel Fehler, biografische Fehler, durcheinander und märchenhaften Sachen. Letztendlich muss unsere orientalische Denkweise anpassen. Wenn ich euch Ihnen davon was erzähle, da wird uns heute Abend nicht mehr ausreichen. Viel, viel Durcheinander und viel Fehler. Im Koran geht es nur hier um die Christen und um die Juden. Beide stark zu bekämpfen. Ich erzähle trotzdem eine kleine Geschichte, zum Beispiel, was aus der Bibel ist. Es gibt ein Surah, die Surah im Koran, die haben nicht nur Nummern, sondern die haben auch Namen. Ein Surah komplett heißt Josef Surah. Das ist der Sohn von Jakobus. Wer sich in der Bibel auskennt, Josef war so beliebt, gelebt von seinem Vater und ja, hat er bestimmte Liebe von seinem Vater bekommen. Okay, Josef wurde von seiner Geschwister verraten, an die Ägypter weiterverkauft, als Sklave, dort musste als Sklave dienen und die Geschichte mit der Frau von Potiphar und Gefängnis und letztendlich, er war ein großer Mann. Also der Koran erwähnte auch diese Geschichte. Erstmal erzählt er von dieses Hemd, von dieses Rock, das ist ein Zaubererhemd, das ist okay. Und dann erzählt er die Geschichte, Josef wurde von seiner Geschwister verraten, an den Ägypter verkauft und dort musste er als Sklave dienen. Und ja, als die Frau von Potiphar wollte von ihm was, dann ihre Freundinnen, ihre Bekannten, die haben mitbekommen und dann haben die ihr ein Vorwurf gemacht. Letztendlich, die gehört in die oberste Gesellschaft und der Mann hat dazu ihr gesagt, was wir jetzt mit einer Sklave bekommen, ein Verhältnis mit einer Sklave beginnen und so. Wie sollte sich selbst im Prinzip entschuldigen oder eine Ausrede finden? Da kam die auf die Idee, und lud sie ihre Freundinnen nach Hause, das steht alles im Koran, in Sura Yusuf, und lud sie nach, zu sich nach Hause ein, und dann hat sie vor ihrer Freundin einen wunderschönen Tisch vorbereitet mit alles mögliche Obst und Essen da, und machte mit Yusuf folgendes vor, sagte, du bleibst im Kammer drin, solange bis wenn ich dich rufe, dann kommst du raus. Also er ist ein Sklave, er muss machen, was der seine Chefin sagt. Als die alle da waren und die saßen am Tisch und jeder hält ein Messer und so in Hand, man schält Obst, man isst, da sagte die Frau von Potiphar, Josef, komm herein. Die Bibel erzählte, dass Josef sah gut aus, das heißt, er war ein hübscher Mann. Der Koran hatte auch das gesagt. Jetzt kam Josef rein, die waren die Frauen so fasziniert von seiner Schönheit, dass ihre eigenen Finger durchgeschnitten haben, dabei nicht gemerkt. Ich sagte heute, gut, dass nicht mehr hübsche Männer gibt, sonst werden so viele Frauen ohne Finger herumlaufen. Das ist wirklich, es gibt viel mehr so märchenhafte Geschichten. Okay, jetzt mir geht es um diese Sie. Wer ist diese Sie? Wir haben gesagt, sind erstmal die Juden. Warum? Bezieht sich wiederum auf diese Kreuzigungsgeschichte. Also auch die Christen. Warum erklärt der Al-Hadith-Schreiber Name Al-Razi diese Geschichte? Al-Hadith-Schreiber Name Al-Razi, Band 8 und Seite 67, sagt er, Allah List war, indem er ließ den Juden, den Heuchler unter den Jesu-Jünger töten. Ich werde Ihnen euch gleich erklären. Er meint den Judas, den Verräter. Und Allah holte Jesus in den Himmel hinauf. Übrigens, der Name Jesus kommt in dem Koran niemals vor, sondern Isa. Name Jesus auf Arabisch heißt Yeshua, so wie Hebräisch Yeshua. In der arabischen Bibel heißt Yeshua, aber das Wort Yeshua kommt niemals im Koran vor. Das kommt nur der Name Isa. Wenn zum Schluss ein bisschen Zeit bleibt, bitte fragt mich nach, dann kann ich Ihnen euch erklären, wo kommt der Name Isa her. Okay, aber jetzt geht es um diese Sache. Al-Razi erklärt das so, Allah war noch listiger als diese böse Juden, und ließ sie an die Stelle von Jesus Christus, sie wollten Jesus Christus umbringen, aber ließ sie, statt dass die Jesus Christus umbringen, die haben nicht Jesus Christus umgebracht, sondern die haben Judas, den Verräter, umgebracht. Weil Allah war listig und hatte eine List gemacht. Durch diese Geschichte, wo kommt das her? Ich habe gesagt, Al-Hadith erklärt im Koran. Das ist die vierte Sura zum Beispiel. Vierte Sura. Und Vers 158 heißt, Man spricht von den Juden, von den Christen und dann heißt danach, sie haben ihn aber nicht getötet und nicht gekreuzigt, sondern einen anderen, der ihm ähnlich war. Und dann geht es Vers weiter, 159, sie haben ihn aber nicht wirklich getötet, sondern Allah hat ihn zu sich erhoben, denn Allah ist allmächtig und allweise. Also auf diesem Grund, der mehrfach in dem Koran vorkommt, entstanden drei verschiedene Versionen im Islam. Im Islam, wie ihr wahrscheinlich mitbekommt, es gibt zwei große, das sind keine Konfessionen. Manche, die denken so wie bei den Christen, es gibt evangelische, katholische oder orthodoxe, das sind keine Konfessionen. Innerhalb dieser zwei großen Gruppierungen gibt es diese Konfessionen. Das sind erstmal zwei große Gruppierungen, das ist die Sunnitin und Schiitin. Also, entstanden drei Versionen islamischer Welt. Erste Version lautet so. Es geht um diese Kreuzigungsgeschichte. Die erste Version, wo die Mehrheiten von den Sunnitin dran auch glauben, auch teilweise von Schiitin, lautet so. Als diese bösen Juden wollten Jesus Christus verhaften und am Kreuz festnageln und ihn umbringen, machte Allah diese List. Er schmeißt den Anstalt von Jesus Christus, wie Jesus Christus aussah, auf Judas, dem Verräter, und plötzlich sah Judas, dem Verräter, wie Jesus Christus aus, und dann kamen die Juden, die haben den Judas, dem Verräter, verhaftet, die haben gedacht, das ist Jesus Christus, und am Kreuz festgenagelt, und Allah hat Jesus Christus zu sich genommen. Und so wurde Judas, dem Verräter, am Kreuz umgebracht, an die Stelle von Jesus. Das ist die erste Version. Zweite Version, wo auch nicht viel weniger dran glauben, heißt so, als Jesus merkte, es wird für ihn eng, gefährlich, da fragte er seine Jünger, wer von euch bereit, an meiner Stelle zu sterben und seinen Platz im Himmel wird garantiert? Da hob der mutige Petrus seine Hand hoch und sagte, ich bin bereit. Wir wissen, was hat der Petrus an dem Abend erzählt und gesagt. Sagt er, ich bin bereits Herr. Und plötzlich sagt Petrus, wie Jesus Christus aus. Und kamen die Juden, die haben Petrus verhaftet, Petrus am Kreuz festgenagelt und Allah hat Jesus gerettet. Ihr könnt darüber lachen und Kopfschütteln, aber für den Islam, das ist todernst. Die glauben fest an diese Sache. Es gibt die dritte Version. An die dritte Version glaubt nur eine einzige Gruppe, die weder den Sunnitin noch den Schiitin gehört. Diese Gruppe nennt sich Ahmaditen. Habt ihr von dieser Gruppe mal gehört? Die Ahmaditen, ja? Die haben auch ihre eigene Mekka. Mekka? Wie sagt man Mekka?
Mekka.
Ich spreche den originalen Namen. Okay. Aus. Die haben ihre eigene Mekka. Habt ihr Ahnung? Wahrscheinlich auch nichts. Ist nicht viel weit von hier. Ihre eigene Mekka ist, ich meinte ernst, ist in Frankfurt am Main. Ja. Den Hauptzentrum für alle Ahmaditen in der gesamten Welt ist in Frankfurt am Main. Alle Ahmaditen, die gesamte Welt, weil ihr seid so tolerant. Alle Ahmaditen in die gesamte Welt, die treffen sich mindestens zwei, manchmal dreimal in Frankfurt am Main. Muss ich sagen, diese Gruppe ist auch das ist meine eigene Einschätzung. Das ist die gefährlichste Gruppe hier von den Muslimen. Die gewinnen auch am meisten, vor allem junge Leute, zum Islam. Durch ihre Lüge und List. Weil man darf das auch machen. Und ich habe auch Auseinandersetzungen mit dieser Gruppe gehabt. Ich erzähle Ihnen trotzdem meine Geschichte. Ich war auch mal in Stuttgart eingeladen bei einer evangelischen Gemeinde. Es gab eine öffentlicher Abend, man hat mich auch eingeladen, nur als Hörer. Ich darf nur zuhören. Und der Pfarrer hat die Ahmadite-Gruppe eingeladen. Alle waren, ich glaube, so sind Ausländer aus der Ecke, so Pakistan, Kashmir, diese Ecke, nur bis auf dem Chef. Der Chef dieser Gruppe war ein Deutscher. Der kam aus Pforzheim. Ja, der hieß Paulus Hübsch, aber später hat man gesagt, er fand Paulus zu christlich, deswegen hat er sich Ayatollah genannt. Also Ayatollah Hübsch.
Ayatollah.
Ja, und war so, da war ein riesiger Raum, wirklich großer Raum, ein Gemeindehaus, und da vorne waren so zwei Tische, und der Pfarrer und der Ayatollah Hübsch saßen hinter diese Tische, und die haben genannt fünf Punkte, die werden jetzt ein Dialog, ein friedlicher Dialog, fünf Punkte genannt, und die werden diese fünf Punkte bearbeiten. Okay, den Abend, ich kam in den Raum rein, erstmal ein großer Büchertisch, nur islamische Literatur. Rundrum an der Wand Verse aus dem Koran, natürlich auf Arabisch.
Im Gemeindehaus.
Und so hat der Abend begonnen. Kamen die rein und dann haben diese Gruppe ihre Koran aufgeschlagen und dann haben die aus dem Koran vorgelesen, so betet ein Muslim erstmal. Und da habe ich gedacht, vielleicht jetzt die Gemeinde betet, aber das war nicht der Fall. Aber es hat begonnen. Okay. Immer der Pfarrer hatte erstmal mit seiner Rede begonnen, muss ich sagen, er kennt sich einwandfrei in der Bibel aus. Wirklich prima. Also, jedes Mal, als der Pfarrer war fertig mit seiner Rede, die saßen am Stuhl, die standen nicht so und ohne Mikrofon. Und die Zahl ist groß. Und jetzt jedes Mal sagt der Paulus Hübsch oder Ayatollah Hübsch, immer mit dieser Reaktion, jedes Mal. Und hatte auch einen religiösen Bart und dann sagt er, so ein lächerlicher Glaube. Ich erzähle euch, was heißt Glaube. Jedes Mal, das war immer nach jedem Punkt, wo der Pfarrer erzählt hat, das war diese Reaktion. Er hat auch versucht, so friedlich zu reden und so leise, mehrfach den Leuten gesagt, bitte lauter, wir hören nicht, so friedlich, unglaublich. Kurz vor Ende habe ich links und rechts geschaut. Mein lieber Mann, ich habe gesehen, wie die Leute sind fasziniert von Islam. Die waren wirklich voll dabei. Also, die waren jetzt fertig und dürfen wir fragen. Ihr dürft auch fragen. Ich habe mir diese Punkte notiert. Ich habe den Koran auch dabei, dieses Buch. Erstmal habe ich gewartet, ich habe gedacht, ich als Ausländer will ich mich nicht als Erster melden, da warte ich. Aber keiner hatte sich gemeldet. Als ich meine Hand hoch gehabt, dann hatte Herr Ayatollah Hübsch sich riesig gefreut. Hatte gedacht, jetzt vielleicht jemand sich für den Islam interessiert. Und dann durfte ich meine Frage stellen. Dann habe ich gesagt, Herr Hübsch, an was glauben Sie eigentlich? Glauben Sie an den Koran oder an die Bibel? Sagte er, natürlich an den Koran. Ich habe gesagt, okay, Sie haben fünf Punkte erwähnt, ich habe mir das notiert. Ich werde nur aus dem Koran vorlesen, was steht. Ich habe den ersten Punkt erwähnt und ich habe aus dem Koran vorgelesen. Dann habe ich den zweiten Punkt erwähnt und ich habe auch aus dem Koran vorgelesen. Ich habe den dritten Punkt erwähnt, das war. Da stand Herr Hübsch, der ganze Zeit so friedlich gespielt hat, weil er hat die ganze Zeit nur gelogen. Kein einziges Wort aus dem Koran hat er gehört. Was hat er erzählt? Im Prinzip hat er was, er ist vor allem als Deutscher, er kennt sich in Bibel aus, er hat eigentlich biblische Sachen unter dem Namen Koran erzählt. Geistliche und Liebe und alles Mögliche, die waren die Leute passiert, weil die kennen wahrscheinlich den Bibel auch. Dann habe ich das aus dem Koran vorgelesen, er war außer sich. Da stand er auf, schätzungsweise 7-8 Minuten mindestens. Er hat mich mit aller schönen Worte, was die auf Deutsch existieren, beleidigt. Von letzter Dreck bis irgendwas und mehrfach zwei oder dreimal wollte sich hinsetzen, aber er war so aufgeregt, dann stand wieder auf und dann ging es weiter so. In dieser Zeit habe ich auf ihn gewartet, ich habe mich wieder hingesetzt und ich habe wirklich ihn in Ruhe gelassen, so ausreden. Als er war fertig, da stand ich da auf. Ich habe gesagt, vielen Dank und das ist der wahre Islam. Und ich als Christ, ich möchte Ihnen verzeihen. Das war's. Was denken Sie, von wem habe ich das Problem erstmal bekommen?
Vom
Fahrer. Dann von den Leuten, einer dreht sich um und sagt, haben Sie vom jungen Mann von Toleranz noch nie gehört? Und nur eine Frau kam, die auf mich zu sagte, Gott sei Dank, dass du hier warst. Und dann zeigte auf einen jungen Mann, der so mit der 20, er kam extra, weil er sich für Islam interessiert. Und danach kam eine Diskussion zwischen mir und dem Pfarrer und er war außer sich. Ich habe gesagt, warum? Ich habe nur aus dem Koran vorgelesen. Sie haben wunderschön aus dem Bibel erzählt, aber Sie kennen sich offenbar null aus im Koran. Und er hat ganze Zeit Sie angelogen. Was wollen Sie? Beinahe wird Ihre Gemeinde islamisiert. Ja. Nur seine Tochter hat gesagt, Baba, habe ich dir von Anfang an gesagt, das ist keine gute Idee. Also, du sollst aufpassen, was deine Baba macht. Okay, war den Abend aus, da haben die vor ihnen Abendbrot vorbereitet, da war beleidigt, da wollte nicht mehr essen. Und dann okay. Wir machen einen Vergleich. Was meint, nicht was ich dazu sage, was meint Jesus Christus dazu? Wir haben gesehen erstmal den List, wer ist listig im Koran, wer ist listig in der Bibel. Und diese Kreuzung Geschichte, wir stellen fest, dass Allah lehnt absolut diese Kreuzung. Wir kommen nochmal auf diese Sache später. Lehnt absolut diese Kreuzung Geschichte und da bringt er irgendeine Lüge oder eine Darstellung da. Was meint die Bibel dazu? Was sagt Jesus Christus über diese Sache? Das reicht auch vollkommen aus, wenn wir eine Geschichte oder ein paar Verse aus der Bibel von Matthäus Evangelium zum Beispiel, Kapitel 16, diese berühmte Geschichte. Ich habe vorher erwähnt, für Jesus war immer sehr wichtig, diese Frage zu stellen, was meint ihr, wer bin ich?
Ja.
Warum denn? Jetzt meine ich ernst. Warum für ihn ist es so wichtig, diese Frage? Er hat mehrfach seine Jungen gefragt, was meint ihr, wer bin ich? Was meinen die Leute, wer bin ich? Was sagen die Leute, wer bin ich? Warum interessiert sich Jesus Christus für unsere Meinung, wer er ist?
Weil er wollte, dass wir selber erkennen, dass er der Christus ist.
Amen. Aber warum ist es wichtig?
Weil wir sagen nur, wann wir Gnade von Gott bekommen.
Weil, wenn wir an Jesus Christus glauben nur, dass er nur ein Prophet sei, da haben wir nicht viel gewonnen. In der Bibel gibt es hunderte von Propheten, die selber nach ihrer Rettung und nach ihrer Erlösung geschrien haben. Er ist nicht mal ein Prophet. Und dann haben wir nicht gewonnen. Aber daher, als die haben zu ihm gesagt, da stellt er die Frage, was sagen die Leute, wer bin ich? Und dann haben die zu ihm gesagt, manche, die meinen, du bist den Elia, manche, die meinen, du bist dieser Prophet oder den anderen Prophet. Und sagt, und was meint ihr selber? Als Petrus sagte zu ihm, du bist der Messias, du bist Christus, du bist Gottes Sohn, du bist Gott auf der Erde, dann gab ihm den größten Lob, was überhaupt in der Bibel gibt. Jetzt, als hatte Jesus Christus gemerkt, dass seine eigenen Jünger jetzt wissen, wer er ist, Gott kommt auf die Erde, deswegen sagt uns die Bibel, seitdem fängt an, seine Jünger zu erklären, warum er ist zu uns gekommen, welches Ziel verfolgt er. Und daher sagt uns die Bibel, seit der Zeit, Matthäus Evangelium Kapitel 16, ab Vers 21, seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden musste, von den Ältesten und den Höhepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Das war vor Jesus Christus keine Überraschung. Er wusste voraus, was auf ihn zukommen wird. Er wusste, er wird am Kreuz sterben. Er wusste, er wird 3 Tage im Grab sein und danach aufstehen. Das weiß er alles. Er kam extra deswegen. Mehrfach sagte Jesus Christus diese Worte für seine Jünger. Und jetzt, als Jesus Christus hat das seinen Jüngern erzählt, sagt uns die Bibel, jetzt sage ich mit meinem Wort, dann kam Petrus aus lauter Liebe wirklich zu sein Herr. Und dann sagt er, Jesus, um Gottes Willen, das soll dir auf keinen Fall passieren. Richtig? Hat er so zu ihm gesagt. Und was hat er jetzt gesagt? Prima, du bist echt ein echter Kumpel. Hat er nicht so gesagt?
Nein.
Wieso denn?
Satan.
Dann sagt er, geh weg von mir, du Satan. Hoppla! Vor ein paar Minuten gab ihm der größte Lob, was überhaupt gibt. Und jetzt sagt er zu ihm, hau ab, du Satan. Was ist los? In der Tat, das ist für mich persönlich, das ist eine Lehre. Meistens, wir gerade, wo wir sagen, wir haben Jesus Christus sehr lieb, meistens Jesus Christus, den Satan, erreicht seine Ziele durch unsere Gefühle. Wir müssen sehr gut aufpassen mit unseren Gefühlen. In der Tat, in dieser Minute, nicht Petrus hat er gesprochen, sondern Satan. Und Jesus hat ihn gesehen. Deswegen sagt er, geh weg von mir, Satan. Beweis dafür, später hat er sogar doch die Aufgabe an Petrus gegeben, er sollte die gesamte Gemeinde als Hirte für seine Gemeinde sein. Aber Satan hat ihn in diesem Fall benutzt. Für Jesus Christus, derjenige, der Einzige, der steht zwischen Jesus Christus und dieser Kreuzigung, ist es Satan. Warum? Weil Satan weiß, eigentlich den Schlüssel vor dem Himmel ist das Kreuz. Und Satan weiß, er hat Macht über uns, solange Jesus Christus nicht unsere Sünde bezahlt. Aber wenn Jesus Christus unsere Sünde am Kreuz bezahlt, dann hat er keine Macht mehr über uns, weil es sind schon bezahlt. Und deswegen Satan will mit aller Kraft Jesus Christus von seinem Ziel abbringen. Von Anfang an in die Versuchung, ich gebe dir alles. Alles, was du willst. Bloß nicht dein Ziel nachgehen. Satan steht zwischen Jesus Christus und seinem Ziel, dem Kreuz. Daher sagte die Bibel, es ist ein sehr Vers, der mir sehr gut gefällt. Im 1. Korinther Brief, das ist der berühmte Vers, Kapitel 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz, es ist eine Torheit. Tatsache, für einen Muslim, das ist für ihn, das ist die große Torheit. Soll ich an einen Gott, an einen Allah glauben, der nicht mal sich selbst retten kann? Was ist das für ein Gott, der wohl mir Hilfe braucht? Was ist das für eine Torheit? Das ist absolut Torheit. Aber denen, die verloren gehen. Uns aber, sagt die Bibel, die gerecht werden, die wirklich ihre ewige Leben haben wollen. Das ist Gottes Kraft. Warum für einen Muslim ist Torheit? Weil er kennt nicht, wie mächtig Gott in seiner Liebe. Er kennt, wie mächtig sein Allah in seiner List, aber nicht in seiner Liebe. Ja, es gibt viele Verse. Paulus selbst, dieses Saul, er hat alle Gründe auf sich selbst stolz zu sein. Er war auch ein Mensch, der sehr stolz im Prinzip, bevor das Jesus Christus begegnet hat. Und mit Recht auch. Er hat das studiert und das studiert, kennt mehrere Sprachen, hatte die römische Staatsangehörigkeit, er kommt vom Stamm Benjamin und ein junger Mann, hatte super Zukunft vor sich, eigentlich hatte er alles. Und denke ich mal, war auch einer, kommt aus einer reichen Familie, weil er seine Familie in Tarsus und er studierte in Jerusalem und das ist nicht so eine einfache Sache. Also, und er hat wirklich eine super Zukunft vor sich und er ist stolz auf viele Sachen. Aber als er hat Jesus Christus begegnet, hat er gesagt, wenn ich stolz bin, dann bin ich nur auf eine einzige Sache stolz. Mhm. Nur auf diese Kreuz. Alles anders für mich betrachte ich als Mensch. Mhm. Kreuz ist das A und O. Am Kreuz hat, im Kolosserbrief sagt er, die Bibel, hat uns Jesus mit seinem Vater versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz. Mhm. Also, wir sehen, wie wichtig ist die Kreuz. Das kann ich nicht alle Verse und alle Stellen nennen in der Bibel. Wie wichtig ist das Kreuz und dass Jesus am Kreuz für unsere Sünde starb. Und der Islam lehnt das, Allah lehnt das total ab. Ich springe jetzt sofort auf den nächsten Vergleich, weil das ist wichtig, ganz wichtig, darüber Bescheid zu wissen, und zwar die Lüge. Im Islam, wer ist ein Lügner? Der Lügner im Islam, derjenige, der nicht an Mohammed glaubt. Oder derjenige, der Mohammed kritisiert oder den Koran kritisiert, das ist ein Lügner, so was ich jetzt gerade mache. Aber die Lüge an sich selbst ist erlaubt. Ich lese ein paar Verse. Zweite Sura zum Beispiel, Vers 226, heißt: Ein unvorherbedachtes Wort in euren Eigen. Auf Arabisch heißt Lahu. Ein unbedachtes Wort, das ist wirklich auch armselige Übersetzung. Lahu heißt, und das Wort Lahu auf Arabisch, steckt jede üble Rede. Lüge und Lästerung, alles Mögliche steckt da drin. Okay, ein unvorherbedachtes Wort in euren Eigen wird Allah nicht bestrafen, das ist keine Sünde. Ähnlich auch. Das heißt, du kannst reden, was du willst, du kannst sagen, was du willst, du kannst schwören, was du willst. Hauptsache, du meinst im Herzen was anders. Das ist für alle kein Problem. Ich werde euch Ihnen nachher nochmal erklären, aber erstmal lese ich ein paar Verse. Zum Beispiel 5. Sura, Vers 90, es ist auch so ähnlich, heißt: Allah wird euch nicht wegen eines unbedachten Wortes in eurer Eigen strafen, das ist keine Sünde. Rede, was du willst, erzähle, was du willst, lüge, wie du willst. Hauptsache, du meinst anders im Herzen. Dann habe ich kein schlechtes Gewissen. Dann kann ich mit ihnen eine Abmachung machen, wie ich will. Ich schwöre dabei bei Allah, bei Himmel, bei allem Möglichen. Aber ich meinte nicht so im Herzen. Also ich habe keine schlechte Gewissen. Ich will nur mein Ziel erreichen. Es geht sogar tiefer als das. Zum Beispiel Sura Nummer 16, Vers 107 heißt: Wer Allah, sogar ich darf Allah verleugnen. Wer Allah verleugnet, obwohl er früher an ihm geglaubt hat, es sei dann gezwungen, das ist keine Sünde. Das heißt, wenn ich jetzt dastehe, und ihr seid, ich weiß nicht, vielleicht 40 Leute. Und ich merke, es kommt nicht gut an, wenn ich jetzt sage, ich bin einer Muslime und ich glaube an Allah und Mohammed. Also, dann sag ich, Allah interessiert mich überhaupt nicht. Mohammed auch nicht. Ich glaube an eure Isa. Aber im Herzen meine ich was anderes. Das ist für Allah kein Sinn. Ich will nicht nur retten. So ähnlich sagt auch Jesus Christus. Wenn ihr seid in schwierigen Situationen, und verleugnet mich, Hauptsache im Herzen an mich glaubt, dann ist das kein Problem. Jesus nimmt uns ernst bei Wort. Sagt er, wer mich vor den Leuten bekennt, genauso mache ich da oben. Wer mich auch verleugnet, mache ich genau die gleiche da oben. Jedes Wort von Jesus Christus ist eine ernste Sache. Noch einer, vielleicht noch ein Vers, Sura Nummer 66.
Wie kann man Verträge überhaupt machen mit Islam?
Ja, da kommt jetzt nach. Die Erklärung kommt noch. Sura Nummer 66, Vers 3 heißt: Und Allah hat euch ja bereits gestattet, schon längst erlaubt. eure Eiden zu lösen. Du kannst schwören, wie du willst, du kannst reden, wie du willst, du kannst machen, was du willst. Sagst, ich habe nicht so gemeint, fertig aus. Sura Nummer 66 und Vers 3. Ja, wie kommt der Islam mit dieser Sache, dass die lügen dürfen, zurecht? Ihr, euer Glück, ihr müsst das nicht mit dieser Sache zurechtkommen. Wer lügt, dann muss das zu Jesus Christus rennen, bei ihm weinen und bitten um Vergebung. Anders war gibt es nichts. Also, wie kommt der Islam mit dieser Sache zurecht? Dass er, wie leben die miteinander? Dass einer den anderen darf lügen und betrügen. Da kommt ein guter Al-Hadith da. Und sagte, du gute Muslime, du darfst nicht lügen, wie du willst. Der Koran hat dir erlaubt zu lügen, aber du darfst nicht lügen, wie du willst. Es gibt Regeln für die Lüge. Und macht Al-Hadith Regeln für die Lüge. Laut Al-Hadith, in 4 Fällen darf ein Muslim lügen. Also, schreibt Al-Hadith, Schreibername Al-Tirmidhi, Seite 26, bewusst nehme ich das, wo das steht. Al-Hadith, Schreibername Musannad, Band 4 und Seite 459. Und der sehr berühmte Al-Ghazali, man sagt auf Deutsch Al-Ghazali, auch Band 4 und die Seiten von 284 bis 287, alle die schreiben, in 4 Fällen ist einem Muslim die Lüge erlaubt. Nur in 4 Fällen. Du darfst nicht lügen, wie du willst. Also, erster Fall. Jetzt, ihr seid gespannt. Ja. Erster Fall, wo ein Muslim lügen darf. Der Ehemann darf seine Ehefrau belügen. Das was gut ist. Nicht? Warum und wieso? Warum und wieso? Man sieht das alles positiv und nicht negativ. Weil Allah will uns nicht im Stich lassen, deswegen er will uns dabei helfen, zurechtzukommen im Leben. Deswegen hat er uns erlaubt, zu lügen. Erster Fall, ich darf meine Ehefrau zu belügen. Wieso? Weil ich als Muslime, als einer Muslime darf ich gleichzeitig 4 Ehefrauen zu heiraten. Eigentlich der Vers lautet so, heirate von, das Wort heiraten auf Arabisch heißt Zawaj. Der Koran benutzt nicht das Wort Zawaj, ich benutze was anderes. Ich erlaube mir das nicht zu übersetzen. Aber es spielt keine Rolle. Ich meinte ernst. Ganz primitive Wort. Daher, jetzt bis heute Tag und bis Ewigkeit bleibt so. Und alle bei den Muslimen, wenn ich meine Tochter an jemand anders heiraten will, man benutzt nicht das Wort Zawaj, sondern benutzt man dieses primitive Wort. Ich gebe dir meine Tochter, damit du sie. Bababa. Was so steht im Koran. Also, heirate, was dir gefällt von den Frauen. 1, 2, 3, 4 und was deine rechte Hand besitzt. So laut dem Vers. Besetzt. Wieso? Wo kommt das? Was bedeutet das? Das heißt, ich darf 4 Ehefrauen gleichzeitig zu haben, was meine rechte Hand besitzt, das heißt, im Krieg, jede Frau, die ich als Beute bekomme, ich kann mit ihr umgehen, wie ich will, aber die zählt nicht als Ehefrau. Oder wenn ich ein reicher Mann, ich habe Fabrik unter meiner Macht oder ein Dorf unter meiner Macht, ich kann mit diesen Frauen umgehen, wie ich will, aber die zählen nicht als meine Ehefrauen. Das ist, was meine rechte Hand besitzt. In viele, viele Länder wird noch immer diese Sache rechte Hand praktiziert. Und wenn ich auf die Idee komme, unbedingt will ich nochmal die 5. Ehefrau zu haben, das ist überhaupt kein Problem. Ich brauche nur für eine von diesen 4 Ehefrauen zu sagen, adios. Kein Mensch darf mich fragen, warum und wieso, weil das ist mein Recht. Dann geht die nackt raus im Prinzip. Und dann hole ich mir den 4. Ehefrau. Also, warum darf ich dann eben meine Ehefrau zu belügen? Weil Allah ist gut. Und Allah will mir helfen. Heiraten kostet Geld. Und diese erste Frau, die bei mir ist, die will schlau spielen, aber sie vergisst, dass alle noch wichtiger ist. Weil sie weiß, sobald vielleicht ich genug Geld habe, dann komme ich vielleicht auf die Idee und dann heirate ich die zweite Frau. Daher, die wird alles Mögliche versuchen, um das kein übrige Geld da zu bleiben. Aber Allah hat mir schon längst erlaubt, ihr zu belügen. So komme ich abends vom Geschäft zurück nach Hause und dann schwöre ich bei Allah, beim Himmel, da war heute kein schlimmer Tag. Ich habe nichts verdient. Kein einziges Cent in der Tasche. Also das Geld beiseite. So lange, bis wenn ich genug Geld habe, um die zweite Ehefrau zu heiraten, dann mache ich ihr diese schöne Überraschung und dann heirate ich die zweite Ehefrau und bringe ich das Geschenk nach Hause mit. Was ich euch Ihnen erzähle, nicht, dass ihr denkt, das ist so, klingt so weit weg, das gehört anderer Kontinent, das ist bereits in eurer Land, aber ihr kriegt nur nicht mit. In unserer Gemeinde vor 3 Jahren, ja, in Stuttgart, wir waren am Sonntag im Gottesdienst und dann kamen 2 Frauen zum ersten Mal da. Die saßen da und als wir waren fertig mit unseren Lieder und Lob und Lesung und so, wir sitzen uns immer neben Raum, so machen wir Tisch, Kaffeekuchen, ich gebe den Leuten die Chance, ihre Fragen zu stellen, Diskussionen, egal wie. Und dann saßen wir in diesem Raum. Ich habe erstmal gedacht, vielleicht irgendeiner von unseren Geschwistern hat sie eingeladen. Und dann stelle ich fest, nein, die kam allein von allein. Die haben von uns, von mir gehört, eine Frau, die ist vielleicht Mitte 40 so und den anderen, der ist sehr jung, Anfang 20. Die Ältere, die wohnt in Stuttgart, die Zingen, und der andere, die ist Besuch bei ihr, eigentlich, normalerweise, sie lebt in Berlin. Aber beide, die kommen ursprünglich aus Libanon, mit libanesischer Reisepass, aber sind Palästinenser. Okay. Ich habe gemerkt, die haben Probleme und die wollen mit mir reden. Erstmal hatte ich gedacht, die wollen vielleicht allein reden, sagte der junge Frau, nein, macht mir nicht aus, ich kann so frei reden. Dann saßen wir alle da am Tisch und dann hat sie mir ihre Geschichte oder beziehungsweise uns ihre Geschichte erzählt. Die hatte auch ihre kleine Tochter dabei gehabt, damals die war so circa 2 Jahre alt, 2,5. Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Ihre Ehemann ist es auch Libanese, Palästinenser und die leben in Berlin. Ihr Ehemann, er hat die deutsche Staatsangehörigkeit, weil er war mit einer deutschen Frau verheiratet, das ist andere Geschichte. Aber jetzt ist mit ihr verheiratet und die leben in Berlin. Ihr Ehemann lebt eigentlich vom Sozialamt und immer meckert und jammert, er hat kein Geld und ab und zu bringt er ein Formular auf Deutsch zu ihr, er sagt zu ihr, du musst mit unterschreiben, das ist für die Behörde, die kennt kein einziges Wort auf Deutsch. Bewusst viele Männer hier, die helfen ihre Frauen, so, dass die nicht die Sprache lernen, dass die auch keinen Vorschein haben, bewusst. Okay, solange es so geht. Okay. Und dann hat die das alles mitgemacht, dann kamen die mal auf die Idee, die wollen ihre eigene Familie im Libanon besuchen. Das ist gute Sache. Dann haben sie sich gefreut, hopp, und dann flogen sie nach Beirut, nach Libanon. Kaum waren die dort, kaum eine Woche vorbei, und dann machte dieser Ehemann diese Überraschung, dann bringt er die zweite Ehefrau nach Hause. Dort darf er ja. Diese junge Frau, die war außer sich, aber schnell hat die festgestellt, er hat ihre Reisepass, die hat keine deutsche Staatsangehörigkeit, er aber schon. Die hat aber den Aufenthaltserlaubnis auf ihre Reisepass. Er hat ihre Reisepass weggenommen und zerrissen, damit dass die nicht zurückfliegt, vielleicht ihm hier den Ärger macht, auch von seiner eigenen Tochter. Seine eigene Tochter, die hatte die deutsche Staatsangehörigkeit, weil das ist, wo euer Gesetz ist, wenn der Vater hatte, dann kriegt er das automatisch, das Kind. Er hat auch den Reisepass von seiner eigenen Tochter weggenommen, zerrissen, damit dass die nicht zurückfliegen können. Er hat den Absicht, dass die da unten bleiben. Und dieses Papier, was die ganze Zeit unterschrieben hat, das war eigentlich von ihm geschrieben auf Arabisch bei einem Dolmetscher übersetzt auf Deutsch. Das heißt, im Fall so weit kommt, die verzichtete freiwillig auf alles. Also komplette Paket. Wie man auf Deutsch sagt, ihr Glück im Unglück. Damals gab es den Krieg zwischen Hezbollah und Israel, wenn ihr dran erinnert. Und viele, die da unten im Urlaub waren, konnten die das Land verlassen, weil hier die Europäer, die haben Fähren und Schiffe und irgendwas hingeschickt und dann haben die ihre eigenen Leute einfach aus dem Land heraus geführt. Und so mit, durch diese Sache konnte die Libanon verlassen. Dann kam erstmal nach Zypern und dann kam nach Deutschland und kam gleich nach Deutschland zu ihren Verwandten in Stuttgart. Zu diesem Zeitpunkt, als die war noch bei uns, ihre Ehemann wusste gar nichts, dass die in Deutschland ist. Also, die hat mir ihre Geschichte unter Tränen erzählt und die wollte von mir ein Rat hören. Was wird ihr an meiner Stelle sagen? Bisschen mitheulen, umarmen. Was sagt ihr? Was macht ihr? Klaus, was bist du? Sehr.
Sprachlos.
Was ist sich trennen von der?
Ja, trennen war man. Was kein Wert?
Weil das ist ja, das hat ja kein Zukunft oder irgendwie.
Das ist keine gute Empfehlung. Ich habe gesagt, Nasia, sie heißt Nasia. Ich habe gesagt, Nasia, wo ist dein Problem? Ich sehe kein Problem. Sie war baff, die Leute, die am Tisch mit mir saßen, die waren so enttäuscht von meiner Reaktion, wahrscheinlich sie auch jetzt. Ich habe gesagt, wo ist dein Problem? Du bist eine Muslime, er ist eine Muslime. Dass der dich ganze Zeit hier belogen hat, das ist absolut sein Recht. Dass der zweite und dritte und vierte Frau heiratet, wo ist das Problem? Das ist der Koran, das ist absolut sein Recht. Dass der dich, als du warst, außer, der hat mir erzählt, als die war so wütend und so, dass der dich geschlagen hat und deine Reis weggenommen und zerrissen hat. Nach dem islamischen Recht, du bist nicht seine Ehefrau, sondern du bist sein Eigentum und er darf mit seinem Eigentum umgehen, wie er will. Und du bist Muslim und du musst das akzeptieren. Wo ist das Problem? Sie war baff, jetzt richtig. Ich habe gesagt, aber wenn du das nicht in Ordnung findest und wenn du das nicht göttlich findest, dann kann ich dir von der anderen Seite erzählen. Und so könnte ich mit ihr viel über Jesus Christus danach reden. Dann war die voll offen. Man, wenn man mit einem Muslim, aber das reden wir andere Tage, mit einem Muslim über den christlichen Glaube reden will, man muss erstmal ihn von den islamischen Finsternis befreien. Es bringt gar nichts, wenn du bringst ein Licht und ein Raum, ist es geschlossen, zugeschlossen und versuchst du das Licht in den Raum. Alle Rouladen sind runter, die Tür ist zu und dann versucht man mit dem Licht. Ein Bauer kann erstmal seine Acker pflanzen, wenn die alle Steine sind weg, wenn das richtig bearbeitet. Viele Christen, die gehen auf Muslim zu, aber die meinen ernst und voller Liebe. Glaub an Gottes Sohn, dann bist du gerettet. Und der kann nicht mal dieses, bloß dieses Name hören. Das ist vor ihm, das ist Gottes Lästerung. Du musst erstmal ihn von seinem Finsternis herausziehen. Okay, das ist ein anderes Thema. Das ist der erste Fall. Wir haben noch drei Fälle vor uns, Mensch. Zweiter Fall, wo einem Muslim ihm die Lüge erlaubt ist. Die Ehefrau darf ihren Ehemann belügen. Und das nenne ich Gleichberechtigung. Warum? Nochmal drauf. Also warum dürfen die Ehefrauen ihre Ehemänner belügen? Weil alles ist gut. Er will auch die Frauen nicht im Stich lassen. Zum Beispiel, Scheidungssache im islamischen Gesetz ist es nur Männerrecht. Der Mann kann jede Zeit zu seiner Ehefrau sagen, mit Grund, ohne Grund, geh weg.
Er braucht nicht direkt zu ihr zu sagen, weil der im Geschäft ist, irgendwo und diskutiert mit irgendjemand. Und glaubt er ihnen nicht, sagt er, ich schwöre bei Allah, wenn du mir nicht glaubst, meine Frau ist von mir geschieden. Also dann kommt er abends nach Hause und dann sagt er, du, ich war außer mir, du bist schon geschieden, geh nach Hause, ich hol dich später. Er darf das einmal machen und dann holt er sie wieder und dann darf er nochmal einmachen und dann holt er sie wieder. Beim dritten Mal geht es nicht so einfach. Den Koran nennt er, das ist ein Eselweg. Dritte Mal, wenn das bei dritte Mal ist, dann schlägt er auf den Kopf und sagt, oh, das ist das dritte Mal gewesen jetzt, was machen wir? Laut dem Islam, so ist das Recht, die muss diese jetzt geschiedene Frau mit anderer Mann muss sie heiraten und dieser andere Mann muss sich von ihr scheiden lassen, damit ihre erste Mann sie heiraten kann. Haben Sie das mitbekommen? Dann rennt dieser Mann, dieser gute Mann, so schnell wie möglich zu seiner besten Frau und sagt, du, ich habe ein Problem. Ich habe meine Frau jetzt zum dritten Mal nach Hause geschickt. Würdest du meine Frau heiraten und dann dich von ihr scheiden lassen, damit dass ich sie nochmal heirate? Meistens hier, diese gute Freund macht den halben Weg mit. Das heißt, er heiratet sie und nachher sagt er, nee, ich lasse sie nicht mehr frei jetzt. Ich meinte ernst. Also, jetzt kommen wir aber zurück. Warum darf diese Ehefrau ihre Ehemann belügen? Weil, wenn der Mann zu seiner Frau sagt, geh weg, und wenn die seit 30 Jahren bei ihm gewesen, dann die hat auf nichts Anspruch. Einfach auf nichts. Ihm gehört alles. Die Kinder, solange sind unter 7 Jahre alt, sie dürfen bei ihrer Mutter bleiben. Aber automatisch ab 7 Jahren gehören dem Vater. Ohne weiteres. Kein Mensch auf der Erde, im islamischen Welt, wird ihn fragen, warum willst du deine Frau nicht haben? Das ist sein Recht. Die meisten Streit im islamischen Welt, im Entscheidungsgericht und so, es geht nur um Folgendes. Wenn der auf die Idee kommen wird, ihre Wertsachen mit Gewalt wegnehmen. Jetzt kommen wir, warum darf die Ehefrau ihre Ehemann belügen? Weil Allah will sie auch nicht im Stich lassen und er hat ihr erlaubt, ihre Ehemann in diesem Fall zu belügen. Das ist ihre im Prinzip Lebensversicherung. Also, die geht zum Einkaufen zum Beispiel, dann kauft sie meinetwegen mit 28 Euro ein und wenn abend ihre Ehemann fragt, was hast du heute eingekauft, dann schwört er bei Allah, beim Himmel, bei Mohammed, ich habe heute 40 Euro ausgegeben. Also das sind 12 Euro beiseite. Solange bis wann das Geld genug da ist, um eine wertvolle Sache zu kaufen, so goldene Armkette oder so, das erklärt sich, warum die Frauen bei uns, heute da gibt es Bank und funktioniert ein bisschen anders, aber früher war es so. Wenn du diese Sache kaufst, auch wenn er später feststellt, ah, der hat mich belogen, er kann das nicht rückgängig machen, weil das Allah hat ihr das erlaubt. Also, jetzt, wenn der auf die Idee kommen wird, ihr von zu Hause wegzuschicken, sie darf dieses Zeug mitzunehmen. Und wenn der kommt auf die Idee, mit Gewalt dieses Zeug wegzunehmen von ihr, also, dann kann das nicht beim Richter begründen, die hat das nicht belogen, der Richter sagt, das gehört ihr, das Allah hat ihr schon erlaubt, das gehört ihr, das bleibt bei ihr. Allah will sie auch nicht im Stich lassen. Zum Beispiel auch, ich erzähle Ihnen Beispiele aus dem Leben. Zum Beispiel, wenn er meinetwegen verbietet, seine Frau, dass sie ihre eigene Mutter zu besuchen, wenn er meinetwegen seine Schwiegermutter nicht gerade besonders lieb hat. Und sagt, du darfst deine Mutter nicht besuchen. Letztendlich ist aber ihre Mutter. Und wenn die doch ihre Mutter besucht, und wenn die ihm vielleicht die Wahrheit sagt, dann wird er auch wütend und vielleicht sagt er, hau ab. Also kein Problem. Allah hat ihr das schon längst erlaubt, ihn zu belügen. Dann schwört er bei Allah und bei Mohammed, bei allen Propheten. Die war bei Nachbarn, die hat Kaffee getrunken, das war's. Ohne schlechte Gewissen, weil Allah will sie helfen. Allah ist gut, deswegen erlaubt er uns diese Lüge. Der dritte Fall, wo einem Muslim ihm die Lüge erlaubt ist, das nennt sich Mabda al-Taqiyya. Haben Sie verstanden? Schutzprinzip. Das ist auf Arabisch. Wenn einem Muslim sich in Gefahr befindet, dann darf er lügen. Problem, liebe Geschwister, seit 1400 Jahren, seit dem Islam existiert, bis heute, diskutiert die islamische Welt über diesen Begriff Gefahr. Diese Gefahr ist ein Begriff, wo ist die Grenze? Ich beobachte auch durch den Medien und den Internet diese permanente Diskussion im Azhar-Moschee. Sagt Ihnen was, Azhar-Moschee? Mhm. Ja? Azhar-Moschee befindet sich im Kairo. Azhar-Moschee für die Sunnitin in der arabischen Welt, früher gilt für alle Sunnitin in die gesamte Welt, ist es so ähnlich wie der Vatikan für die Katholiken. Im Vatikan wird gesagt, wo es lang geht, dann gilt für alle Katholiken in der Welt. Und so im Azhar-Moschee wird gesagt, wo es lang geht, dann gilt für alle Sunnitin in der arabischen Welt, mindestens in der arabischen Welt. Und dort wird mindestens auch öffentlich live diskutiert über diese Sache. Ja, letztendlich, wo ist der Begriff von Gefahr? Wo ist die Grenze von Gefahr? Ja, es könnte alles gefährlich für mich sein. Wenn ich Probleme mit meinem Kollegen im Betrieb habe oder mit meinem Chef, das besteht die Gefahr, dass ich meinen Job verliere, dann eben darf ich hier üben, wie ich will. Wir haben vorher gelesen, weil ich stehe zwischen viele Leute, vielleicht kommt nicht gut an, dass ich Muslim bin, dann das ist auch eine Gefahr, dann darf ich hier auch liegen. Wenn mein Auto steht jetzt am falschen Parkplatz, dann besteht die Gefahr, dass ich auch einen Strafzettel bekomme. Was soll ich dem Polizist erzählen? Das sage ich gleich. Und du, meine Mutter war schwanger und meine Frau, die war ohnmächtig und deswegen musste ich schnell hier parken. Was muss ich sagen? Das ist eine Tatsache. Wo ist die Grenze von Gefahr? Deswegen, liebe Geschwister da unten, keiner hat Vertrauen zu den anderen. Ich höre viel von den Deutschen hier. Viele, die erzählen mir von ihrem Urlaub, ist es schon weltweit bekannt, ihr seid der Spitzenreiter beim Reisen und Urlaub. Und die erzählen mir, wie so fasziniert von der orientalischen Atmosphäre, Bazar, man war in Tunesien, Istanbul oder Marokko oder Damaskus oder Kairo, weiß ich nicht wo, auch. Das ist total andere Atmosphäre, total. Erzähle ich Ihnen eine Geschichte auch von mir. Ich war hier neu, ich war Student und ich kaufte ein bei meinem Lieblingsgeschäft, Aldi immer noch. Und damals gab es noch nicht diese Geschichte mit EC-Karten und so, man muss nur Bargeld bezahlen. Und ich hatte nicht genug Bargeld in der Tasche gehabt. Da habe ich gesagt, okay, ich passe gut auf, ich rechne so gut, das muss hinhauen. Tatsache, an die Kasse, ich weiß nicht mehr genau, ob die 3 oder 4 Pfennige damals bei DM zu wenig waren. Dann diese gute Kassiererin sagt zu mir, lassen Sie bitte den Korb an Seite, holen Sie erstmal das Geld. Dann musste ich zum ersten Automat fahren, Geld holen, 4 Euro Gebühren bezahlen, damit dass ich meine Ware bekomme. Das wird nie im Leben im Bazar vorkommen. Wie funktioniert ein Bazar? Im Bazar? Im Bazar ist es so. Zum Beispiel, wenn ich als Händler, als Straßenhändler, egal wie, kaufe ich dieses Buch mit 10 Euro, und ich sage, ich will dieses Buch mit 12 Euro weiterverkaufen. Eigentlich ist es in Ordnung. Dann lege ich das Buch hin. Sobald der Erste kommt, der sich für dieses Buch interessiert, gleich, für bei allen, bei Mohammed, bei allen Propheten. Sofort. Das ist der Letzte. Ich will nur Feierabend machen. Ich will keine Gewinn haben. Das kostet 50 Euro. Ich weiß, dass er weiß, dass ich lüge. Ich bin keine Rolle, aber er ist jetzt dran. Genau. Dann schwört er bei allen, bei seiner Frau, bei allen Propheten. Er hat keine 50 Euro in die Tasche. Vielleicht hat er 100 Euro in die Tasche. Also, wir diskutieren hin und her. Er spielt einmal beleidigt, dann geht er weg. Dann muss ich ihm hinterher rennen und sage, Bruder, komm her, wir finden einen Weg. Und diskutieren weiter. Bis wann wir die 12 Euro erreicht haben. Das ist mein Ziel. Er ist auch damit zufrieden. Warum? Hätte ich gleich 12 Euro gesagt, da würde ich nicht mal 3 Euro dafür kriegen. Warum? Er weiß, dass ich lügen darf und er glaubt mir nichts. Deswegen brauche ich diese. Aber immerhin kommt eine Deutsche vorbei.
Ja, genau.
Und sagt, das kostet 50 Euro. Ah, nee, das ist zu teuer. Okay, Sie sind fremd hier und 48 Euro. Ah, prima, 2 Euro weniger. Vierte Fall. Ich muss ein bisschen schneller machen. Vierte Fall, wo einem Muslim ihm die Lüge erlaubt ist. Das ist der Heilige Krieg. Wir haben heute am Anfang gesagt, Mohammed sagte, der Heilige Krieg bedeutet List und Betrug. Was heißt Heiliger Krieg? Heiliger Krieg nochmal, das ist eine einseitige Übersetzung. Das Wort Heiliger Krieg heißt Jihad. Jihad heißt, alles was ist für den Islam nützlich, alles was dem Islam dient, das ist ein Teil vom Heiligen Krieg. Zum Beispiel an erster Stelle. Ein Muslim, er muss nach Macht streben. Denn Islam ist anders als das Christentum. Als die Leute, die wollten Jesus Christus zum König einsetzen, sagt er, nein, mein Reich ist nicht hier. Im Islam sein Reich und seine Macht hier auf dieser Erde. Und deswegen, ich als Muslime, meine Pflicht, dass ich nach Macht strebe, wenn die Situation, die Gelegenheit mir erlaubt. Die Pflicht anderer Muslime, mir zu helfen. Und weil das ist ein Teil vom Dschihad, ein Teil vom Heiligen Krieg, zum Beispiel, wenn ich hier in Deutschland auf die Idee kommen würde, ein Abgeordneter zu werden oder irgendwas, dann kriege ich schnell den RTL und der ARD und CDF am Hals und irgendein Journalist traut sich, mich zu fragen, ah, aber Islam ist es gefährlich und schauen Sie mal, was dort passiert und was hier passiert. Was sage ich da? Ach, das hat mit Islam nichts zu tun. Islam ist Frieden. Und erwähne ich auch einen Vers vielleicht aus dem Islam, wo friedlich klingt. Echt steht im Koran? Ja, echt. Das werden wir nächstes Abend das genau tief in diese Lehre reingehen. Ah, prima, Islam, wirklich ist Frieden. Also fertig aus. Aber sage ich mir mal, dass hier, wie die Sache entstand. Mohammed, das erzähle ich jetzt grob und schnell. Mohammed begann seine Sache in Stadt Mekka. Und er hat versucht, damals in dieser arabischen Halbinsel gab es auch viele große jüdische Gemeinden und Christen auch neben den Heiden, wo Mohammed herkam. Also er hat am Anfang versucht, den Juden, vor allem den Juden und den Christen, auf friedliche Art und Weise zu gewinnen, indem er sagte, ah, ich gehöre dazu, ich bleibe an eurer Abraham und eurer Propheten und ich gehöre dazu, ich bin der Letzte, aber der größte Prophet glaubt an mich und so weiter und so fort. Letztendlich die Juden, die haben zu ihm gesagt, wir haben viele falsche Propheten gesehen, aber so einer wie du haben wir noch nicht erlebt. Deswegen hält dein Hass bis heute auf. Ja? Die Christen haben die auch nicht weniger als das gesagt. Letztendlich seine eigenen Leute, die haben von ihm, wie jetzt man auf Deutsch sagt, die Nase voll, und die haben gesagt, wenn du davon nicht aufhörst, dann kriegst du jetzt mit uns den Ärger. Jetzt musste er Mekka verlassen, bisschen nördlich die Stadt Medina. Jetzt, ich erzähle das so grob, eigentlich, das war ein Umweg, er musste erstmal nach Äthiopien und, okay. Die Stadt Medina. In Stadt Medina begann neue Strategie an. Innerhalb 6 Monate, man vermutet 6 Monate bis 7 Monate, war der mächtigste Mann da unten. Wie? Er fängt an, jede Karawane, jeden Ort, jedes Dorf, jede Stadt anzugreifen, große Beute zu machen. Nach der 8. Sura heißt Beute, dem Fünftel von Gut und Haben und Geld und Frauen gehört ihm, der Rest hat einen seiner Männer verteilt. Und durch diese Sache, viele Männer, vor allem die perspektivelosen Männer, die haben sich an ihm angeschlossen. Geld und Frauen, man kriegt Geld und Frauen. Und so, innerhalb kurzer Zeit, wurde der reichste Mann da. Er hat eine Abmachung mit Quraysh gemacht, das werden wir auch später nochmal vielleicht machen, weil er hat immer die Karawane von Quraysh, wo er stammt, auch die. Das war der mächtigste Stamm da unten in Mekka und der reichste Stamm, die ihre Karawane führt nach dem Norden, nach Damaskus, Istanbul im Norden, hat immer die Karawane angegriffen und sagte, wenn du unsere Karawane nicht mehr angreifst, dann kriegst du Anteil an Gewinn, ansonsten kriegst du mit uns Ärger. Damals waren die noch stärker als Mohammed. Aber als er wurde später stärker, dann hat er sie angegriffen in Mekka. Und die haben zu ihm gesagt, die haben versucht, ihn zu erinnern an die paar Worte oder paar Verse, wo Friedrich am Anfang selber gesagt hat, du hast das und das mal gesagt. Seine Antwort war, Allah hat seine Meinung geändert. Das gilt nicht mehr. Also jetzt, ich erwähne das, das steht noch immer da, aber ich sage niemandem, das gilt nicht mehr. Was gilt, dass ich euch im Prinzip umbringen muss? Heiliger Krieg hat ja viele Gesichter, habe ich gesagt. Zum Beispiel auch, ich komme hier als Muslime, bewusst suche ich mir eine christliche Frau. Weil ich kann meinen Platz im Paradies nur auf diese Art und Weise erworben. Es gibt nicht hier, es gibt hier keine Lösung und Rettung und Heil. Das Wort Heil gibt es nicht im Koran. Also, ich muss irgendjemand, wenn ich eine Frau gewinne zum Islam, dann vielleicht habe ich bessere Chancen, den Paradies zu erreichen. Und weil das ist ein Teil vom Dschihad, dann darf ich hier lügen und betrügen. Und wenn ich sie treffe, nach ein paar Blumenstrauß und deine Augen schön und deine Haare und so, und vielleicht kommen die auf die Idee und sagen, ich bin aber Christen. So, deine Isa ist der Beste, der Größte. Und vielleicht sagt er, ich habe eine Gemeinde. Ich sage, kein Problem, ich bin bereit, mit dir in deine Gemeinde zu gehen. Sagen die einmal Halleluja, sag ich zweimal Halleluja. Dann sind überzeugt, dass ich Christ bin. Meistens, und ich kenne viele Fälle, es ist so traurig. Man zeigt seine wahre Gesicht, wenn man die Sache in Hand hat. So wie der Koran sagt, zeig deine wahre Gesicht, wenn du die Sache in Hand hast. Und meistens in diesem Fall, sobald ein Kind hat, weil die hat Angst, um ihr Kind zu verlieren, dann fängt alles mitzumachen. Dann sagt er nicht mehr deine Gemeinde, sondern du machst Ramadan mit und dein Kopftuch liegt schon lange im Schublade. Ich kenne viele Fehler in diesem Fall. Das ist ein Teil vom Heiligen Krieg. Heiliger Krieg hatte viele Gesichter. Heiliger Krieg zum Beispiel, das ist auch Heiliger Krieg. Hier, mittendrin, das ist original auf Arabisch. Rundrum, das habe ich von einem türkischen Moschee gekauft. Rundrum ist übersetzt auf Deutsch. Dann habe ich mir gedacht, ich will sehen, wie man das diese Verse übersetzt hat, was die sagen, bring die Christen um, bring die Juden um, eine Christ und eine Jude ist nicht mehr wert als ein Schwein und Affe und vor allem die Verse, die gegen die Frauen sind und so. Wie hat man übersetzt? Ob man hat total ignoriert oder verharmlost. Das gehört auch den Heiligen Krieg. Deswegen bloß aufpassen. Bloß aufpassen mit dieser Sache. Heiliger Krieg hat ja viele Gesichter. Also Lüge und Druck, das ist die Eigenschaft von Allah. Was sagt Jesus Christus über Lüge? Was uns interessiert, immer was Jesus Christus dazu sagt. Das reicht vollkommen aus, wenn wir einen Vers aus dem Bibel, zum Beispiel Johannes Evangelium 8,44, was sagt dieser Vers? Ja, richtig. Aber was genau? Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eurem Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und Vater der Lüge. Jesus sagt, aus einer Quelle strömt niemals zwei verschiedene Sachen. Ob Wahrheit oder Lüge. Es gibt eine Quelle für die Lüge, egal ob diese Lüge groß oder klein, dünn oder breit, weiß oder rot. Es gibt eine Quelle der Lüge und der Vater der Lüge ist es Satan. Jede Lüge, ob klein oder groß, kommt vom Satan. Satan hat auch, wie der Heilige Geist hatte, seine Früchte und seine Eigenschaften, auch bei Satan so, sagt er, er ist Mörder von Anfang an, gewalttätig und Vater der Lüge. So, deswegen hält die islamische Welt in seinem Gewalt. Wie? Nicht, dass ihr denkt, die Muslime in der islamischen Welt sind voll überzeugt vom Koran. Übrigens, das kommen wir später auf diese Sache. Meiste Muslime hier in eurem Land, erst wenn die in Europa und in Deutschland sind, dann sind plötzlich überzeugt vom Islam. In ihrer Heimat, die waren nicht so. Warum? Dann kommen wir später drauf. Die meisten Muslime, sie wissen, dass es hier viel Unsinn und viel Quatsch, ohne dass die die Bibel gelesen haben. Die Geschichte zum Beispiel, übrigens im Koran, auch der größte Alexander von Griechenland, das ist auch ein Prophet. Mohammed hat er von ihm mal gehört, Und so ein großer Mann, das muss ein Prophet gewesen. Dann haben die ihn einmal gefragt, ja, wo geht die Sonne runter? Die haben Mohammed gefragt. Ein paar Tage später gab es eine Antwort. Da steht im Sura 33 und sagt er, ja, der große Alexander wollte auch wissen, wo die Sonne runtergeht. Deswegen reitet er auf seinem Pferd mit seinen Leuten Richtung der Sonnenuntergang und letztendlich hat er die Ecke erreicht. Und dann sah, wie die Sonne geht in einem riesigen, schlemmigen Teich und sagte, diese Ecke ist vom Allah verflucht und deswegen hat er diese Ecke verlassen. Das steht wortwörtlich im Koran so. Jetzt jede kleines Kind, jede weiß, dass das stimmt nichts. Aber im Islam, wie ich sagte, Satan hat jetzt auch seine Früchte. Mörder, gewalttätig und Vater der Lüge. Solange die Lüge funktioniert, prima, dann bin ich verblendet. Aber wenn Gott mir den Augen auftut und ich sehe, das ist eine falsche Sache, wie bekämpft er mich? Durch diesen Druck. Wenn ich mich in der islamischen Welt kritisch dem Koran gegenüber oder dem Mohammed gegenüber kritisch äußere, dann verliere ich nicht nur mein Eingesicht und meine Position und meinen Job und so. Und wenn ich nicht aufhöre, verliere ich auch mein Leben. Also, dann gebe ich auf, mache ich mit, fertig, aus. Durch Gewalt, durch Druck. Jesus sagte, es gibt eine Quelle für die Lüge, heißt Satan. Deswegen sagt er zu uns, eure Rede soll ja, ja, nein, nein. Alles, was darüber ist, ist satanisch. Ist übel. Ich mache den letzten Vergleich kurz und knapp, vielleicht 10 Minuten, aber das ist wichtig. Der größte Name für Gott in der Bibel, wie lautet? Wie lautet der größte Name für Gott in der Bibel? Nicht als Person, als Eigenschaften. Ja, ja, das sind seine Namen. Aber das ist die Eigenschaft, meine ich. Der größte Name für Gott in der Bibel ist das die Liebe. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und wer bleibt in der Liebe, bleibt in Gott und genauso andersrum. Der Herr sagt, der Paulus, und wenn ich alles hingebe, meine ganze Kraft, mein ganzen Verstand, meine ganze Macht, alles Mögliche, was ich habe, ohne Liebe, es ist gar nichts. Liebe ist A und O. Hoffnung und Glaube sind schön, aber die Liebe ist die größte, weil Gott ist Liebe. Und aus Liebe hat er das Ganze für uns getan. Allah im Koran hat 99 Namen, im Islam hat 99 Namen. Listig, allmächtig, hinterhältig, alles Mögliche, gewalttätig, Verführer. Aber den Namen Liebe hatte er nichts. Das Wort Liebe auf Arabisch Mahabba, Agabe, im Koran. Was denken Sie, was denkt ihr? Wie oft kommt das Wort Liebe im Koran vor? Ich weiß, euer Glück habt ihr das nicht gelesen, aber so schätzungsweise. Wie bitte? Gar keiner.
Gar keiner.
Niemals kommt das Wort Liebe vor. In dieser Übersetzung auf Deutsch, Sura 20, Vers 40, Sura Taha, ich sagte, die Suren, die haben auch Namen, erzählte die Geschichte von Mose, als er war Kind. Ich sagte, seine Geschichte kommen alle aus dem Bibel mit ein bisschen durcheinander. Wie seine Mutter, die hat vor ihm den Korb gemacht und die hat ihn, hier heißt nicht im Fluss, sondern im Meer hingetan. Und Allah heißt auf Arabisch, und Allah durch Neigung für Mose hat ihn bewahrt, dass der nicht sterben muss. Diese Wort Neigung wird auf Deutsch hier mit Liebe übersetzt, aber das hat mit Agabe nichts zu tun, hat mit Mahabba auf Arabisch nichts zu tun. Das Wort Mahabba, Agabe im Koran kommt niemals vor. Dafür. Auch schätzungsweise, was schätzen Sie? Der Aufruf zu Hass, Mord, Gewalt im Koran und Al-Hadith. Muss ich allerdings sagen, Al-Hadith ist größer als der Koran, weil das ist Mohammed Biografie und Erklärung für den Koran. Aber schätzungsweise.
400. 1200.
Wie viel?
1200.
1200. Einer von den Brüdern, von den Männern?
10.000.
Ich sehe Menschen, die haben was zum Schreiben. Das kommt, den Aufruf zu Hass, Mord, ich habe gesagt, die Liebe kommt niemals vor. Den Aufruf zu Hass, Mord, Gewalt, der Koran, im Koran und Al-Hadith kommt 35.213 Mal vor. Ihr braucht nur den islamische Web.net, islamweb.net aufrufen. Es gibt nicht nur auf Arabisch, auch auf Englisch. Gib bitte diese drei Begriffe und du darfst bis morgen früh zählen. Es hat mich interessiert, danach zu wissen, wie oft kommt das Wort Liebe in der Bibel vor? Wie oft kommt das Wort Liebe in die Bibel vor? Das ist eine Sache.
200 Mal.
Wirklich fast. Das kommt 655 Mal in die Bibel vor. Davon 299 Mal im Alten Testament und 356 Mal im Neuen Testament. So, als Gott sagt täglich, ich habe euch lieb. Ich auch für eure Geduld und Aufmerksamkeit habe ich euch lieb. Aber ich habe, vielen Dank, ich habe noch ein kleines Wort am Herzen, lieb, was ich euch Ihnen erzählt habe. Ich will auf keinen Fall hinter mir den Eindruck hinterlassen, dass wir Hass auf den Muslimen bekommen. Erstmal, nur um festzustellen, Sie als Christen, Sie dürfen niemanden hassen. Das ist, muss man klar reden. Ja? Nein. Ich habe gelernt, von meinem Herrn so zu handeln. Die Bibel sagt uns, Gott hasst die Sünde. Aber er hat die Sünde geliebt. Deswegen bin ich gerettet. Wir müssen, ich auf jeden Fall, für mich, das ist ein satanisches Buch. Ich sage laut und klar und deutlich, weil da sind Beweise drin. Das ist für mich ein satanisches Buch. Ich darf das stark ablehnen und hassen, aber nicht die Muslime. Die Muslime sind nicht mehr als gefangen diese Lehre. Allerdings, sie wissen nicht, dass es so schlimm ist. Wir sitzen jetzt da, wir fühlen uns jetzt vielleicht wohl und bequem, schön warm, angenehm. Und wir merken nichts, dass die Luft ist sehr ein bisschen... Wer merkt das? Wenn einer jetzt kommt, warum draußen? Sagt, hoppla, was ist los? Mach bitte die Fenster auf. Wer sitzt da drinnen, merkt nichts. Im Gegenteil. Wer lebt im Finsternis, im Dunkel? Wissen Sie, was stört am meisten einen, wenn einer schläft? Was stört ihn am Licht? Bloß kein Licht. Lieber Finsternis. Lieber Dunkelheit. Ihr habt die Aufgabe, Ihre Augen aufzutun. Durch eure Liebe, aber vor allem Jesus Christus. Und das Wort Liebe, wir werden genau definieren, am nächsten Abend. Viele Christen, die praktizieren das Wort Liebe falsch rum. So kommt eine Gemeinde hier auf die Idee, eine Moschee zu bauen, ja, weil wir haben gelernt, unsere Feinde und unsere Fremde zu lieben. Dann machen wir auch Kollekte und finanzieren noch den Minareten dazu. Das ist keine Liebe, das ist eine Verrat an Jesus Christus. Die Liebe heißt anders, das lernen wir nächstes Mal. Die Lehre und die Liebe. Aber ich will, dass wir merken, diese Leute, die brauchen unsere Hilfe, eure Hilfe. Amen. Ich bedanke mich herzlich.